einem schönen Chorus, kommt in das Allerheiligste. Und da wollen wir einfach einladen und einfach unseren Herrn loben und preisen. Wir stehen dazu auf. Lass uns einfach in das Allerheiligste gehen. Alles abschalten, alles vergessen.
An diesem Ort und nicht nur hier, sondern überall, wo Kinder Gottes hingehen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Gott ist groß. Und ich möchte seine Größe preisen. Einfach ihn anbeten, ihn zu Nummer 1 machen. Nicht nur hier, sondern überall. Möchte ich ganz herzlich einladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Wir haben gute Themen. Diese Themen kannst du auf CD nochmals nachhören, beziehungsweise im Internet. Gestern haben wir ein Thema gehabt, was ruiniert dein Leben? Am Mittwoch hatten wir ein gutes Thema, das sollte nachgehört werden noch. Moderne Endzeitzeichen. Und dann heute ist das Thema, sei nicht oberflächlich. So viele Menschen sind oberflächlich, gleichgültig. So Larifari. Nein, sei nicht gleichgültig, das wird das Thema sein heute. Morgen wird das Thema sein, unsere Erlösung naht sich. Und dann am kommenden Mittwoch wird das Thema sein, was muss noch passieren, bis Jesus kommt oder bis wir aufwachen, etc. Dann möchte ich noch einladen, vom Dienstag, den 25. bis 30. August, haben wir Jimmy Lee Howard hier, ein Musikgottesdienst, was ganz anderes. Das haben Berliner wahrscheinlich noch gar nicht gehabt bis jetzt. Auch die anderen Gemeinden, wenn ich so andere Gemeinden kenne und weiß, wie die anderen Gemeinden arbeiten. Also wo nur ein Sänger kommt und eine ganze Woche Gott gelobt und gepriesen wird, so Worship-Services, also Anbetungsgottesdienste. Und dann wird dazwischen Zeugnis gegeben, was Gott getan hat. Jimmy Lee Howard ist professioneller Musiker, Sänger. Hat lange Zeit mit verschiedenen anderen weltlichen Bands zusammen und weltlichen Musikern zusammen gesungen und gespielt. Und irgendwo kam dann so der Tiefpunkt, wie bei allen Musikern. Musiker sind sentimentale Menschen, sehr sensibel. Und dann kommt die Krise. Und in dieser Krise Rauschgift, Nervenzusammenbruch und vieles, vieles andere mehr. Und dann kam Jesus. Jesus kommt immer dann, wenn die Menschen fix und fertig sind. Und dann gibt er wieder Licht im Tunnel und Veränderungen. Und das ist unser Herr Jesus. Und wir werden hören, was der Herr Jesus in seinem Leben getan hat. Er bringt noch einige Sängerinnen mit. Und wir werden eine gute Zeit haben. Also ich lade euch dazu herzlich ein. Heute sei nicht oberflächlich. Wir wissen ja, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Alles schnell, schnell, schnell. Also nichts ist älter wie eine Zeitung von gestern. Also alles überholt sich, überschlägt sich. Tempo ist ein modernes Endzeitzeichen. Ich habe am Mittwoch das Stichwort Hexerei gehabt. Wir wollen also alles ganz schnell haben, so Instant-Kaffee, Burger King, also ganz so Fast Food. Also nur noch einschalten, Mikrowelle, Herd und dann schon ist das Essen fertig. Gar nicht mehr so richtig dabei sein. Also wir genießen das nicht mehr. Also auch immer so zwischen Tür und Angel wird gegessen. Also Stichwort Schnelligkeit, Hexerei. Also es wird gehext und dann nur Hurra, schnell über den Daumen, wird gar nicht groß nachgedacht, aus dem Bauch heraus entschieden. Das sind also diese Probleme, die ich heute anschneiden werde. Also Dinge, die so oberflächlich sind. Und wir neigen durch alles, was wir so erleben, durchs Fernsehen, da sitzt man da und chippt man von Programm zu Programm. Schon die kleinen Kinder sind so nervös, also wenn du in den ersten 3 Sekunden nicht die Kinder in die Spannung bringst, kannst du sie vergessen, Gotteskinder sind genauso schlimm. Wenn man nicht sofort gleich sie abholt und sofort mit hineinnimmt, vergisst du das, kannst alles vergessen. Der heutige Mensch ist flatterhaft, flüchtig, ungenau, sehr unvollständig, ganz besonders was geistliche Leben anbetrifft, seicht, kein Tiefgang. Das sind also diese Symptome der Oberflächlichkeit, zerstreut. Wenn du fragst, und ich könnte einen Test machen nach dem Gottesdienst, auch hier oder woanders. Ich habe mal einmal so einen Test gemacht. Ich kam in eine Versammlung, wo jemand anders gepredigt hat. Und ich kam am Schluss, dann frage ich so an der Tür, wie war der Gottesdienst? Wunderbar. Was hat er gesagt? Herrlich. Und so weiter. Die Leute, 10, 15 Leute habe ich angesprochen, die konnten mir nicht sagen, was los war. Und es ist traurig. Kinder Gottes hören Wort Gottes und die vergessen so schnell. Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das war ganz was anderes damals, zu der Zeit, also in den Tagen der Bibel. Die Leute dachten darüber nach. Und ich denke, wahre Gotteskinder, die bewegen stets und permanent in ihrem Herzen und fragen und schürfen noch, wie verhält sich das. Die Leute in Berea, heißt es einmal, die waren edler als die in Achaia, denn die prüften nach an der Bibel, ob er sich so verhält. Die in Achaia, die nahmen das alles schnell auf und hier rein und da raus, so im Durchzug, und sie haben das gar nicht verinnerlicht. Aber die in Berea, sie prüften, ob es sich so verhält. Und ich denke, es ist wichtig, dass du nachprüfst, ob er sich so verhält. Stimmt das, was der Prediger predigt? Natürlich, da kommen Leute, du darfst das Wort Gottes nicht kritisieren, du darfst die Predigt nicht kritisieren. Wir sollten schon alles untersuchen. Um 250 in Rom, also da war ein Papst, und da sehen wir, dass die Päpste nicht unfehlbar waren damals. Dann hat er 7 Diakone eingesetzt, die sollten an verschiedenen Plätzen im Gottesdienst sitzen und schön aufschreiben und prüfen, ob er, also jetzt dieser Papst, wenn er predigt, auch richtig predigt. Du musst dir vorstellen, also er erlaubte Kritik in seinem Gottesdienst, und die mussten dann nachher zusammensitzen. War alles okay, war alles biblisch, war alles in Ordnung, kam das Wort Gottes auch richtig an, da hinten und auf der Seite. Habt ihr auch alles verstanden? Oberflächlichkeit. Wir hören Gottes Wort und wir denken nicht darüber nach. Und Gott redet zu uns 2 oder 3 Mal ganz besonders. Du siehst also, er muss manchmal plärren und betteln und anklopfen. Und 2 oder 3 Mal ganz besonders zu einem jeden Menschen spricht Gott. Und der Mensch ist so zerstreut, so äußerlich, ohne Tiefgang, dass er das nicht wahrnimmt. Gott muss manchmal sehr hart reden. Manchmal durch Gericht und durch Plagen und durch Katastrophen. Weil der Mensch auf normale Art und Weise das nicht wahrnimmt. Ich denke auch Kinder, wenn man so Kinder erzieht, wenn die Kinder hörig sind, Gott oder den Eltern zuhören, dann muss man nicht irgendwie Streicheleinheiten geben oder sonst was. So auch mit Gotteskinder. Die Gleichgültigkeit unter den Christen ist also bemerkenswert angestiegen in den letzten Jahren, also von Konferenz und Tagung und Seminare und so weiter. Und das ist ein Endzeitzeichen. Meinst du, sagt Jesus, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben findet? Echten Glauben, fundierten Glauben, begründeten Glauben? Glauben, wo hieb- und stichfest ist, wo man wirklich was damit anfangen kann? Meinst du, dass er Glauben findet? Oberflächlichkeit ist in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet. Ich denke schon angefangen damit, wenn irgendwo jemand überfallen wird, zusammengeschlagen wird, ausgeraubt wird, da wird weggeschaut. Also schon da, man nimmt gar nicht mehr teil am Leben. Mich geht das nicht an, das soll Polizei das erledigen. Aber ohne mich und so weiter. Wir kümmern uns gar nicht. Da können Tausende verrecken, es ist alles gleichgültig. Ein Zeichen der Oberflächlichkeit. Während der letzten Jahre hat sich im sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Bereich sehr viel geändert. Die Ungerechtigkeit überhand genommen. Aber was geht mich das an? Die Liebe erkaltet und natürlich auch der Glaube abgenommen, dass sich auch in den Gemeinden und christlichen Kreisen sich ausweitet, dass man geht in der Gemeinde, man kennt, denn ich will auch gar nicht kennen, will gar nicht belästigt werden. Manche sehen das als Belästigung, wenn du fragst, wie geht's ihnen? Man dringt in die Privatsphäre rein. Also du verstehst, was ich hier meine. Und wir sehen also, der Mensch, wir haben auch hier in Berlin Leute, die kommen zu spät im Gottesdienst und gehen noch, bevor ich Amen sage, sie möchten nicht angesprochen werden. Und irgendwann habe ich so eine Person mir mal geschnappt und gefragt, sag mal, warum kommst du zu spät und warum gehst du zu früh? Dann sagte, wissen Sie, Herr Matudis, ich bin gemeindegeschädigt. Und wie viele Leute sind gemeindegeschädigt, so ausgenutzt, ausgebeutet, verstehst, man nimmt einen Arm und das typische amerikanische, how are you, wie geht's dir? Und dann willst du gerade erzählen, wie es dir geht, dass dir da schmerzt und da was drückt und da quält. Kein Mensch will das wissen, wie es dir geht, verstehst du, wie geht es dir? Und wenn du anfängst, also jetzt auszupacken, das ist diese Oberflächlichkeit. Keiner ist an deinem Glück und Unglück interessiert. Das ist eine Tragödie in unseren Zeittagen. Ich habe keinen Menschen. So jeder wartet auf das Heil, auf den Segen, aber niemand will was für den anderen tun. Eine Tragödie. So, es ist eine Mentalität, die sich entwickelt hat. Der Mensch wird immer mehr und mehr zum Egoisten. Was geht mich der andere an? Hauptsache ich werde gesegnet. Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich erreiche das Ziel. Oberflächlichkeit. In der Familie, da wird kaum noch gesprochen, kaum noch gebetet. kaum noch gesungen und eigentlich schon gar nicht mehr gesungen. Kennst du noch Familien, wo man singt? Die Gemeinde, ja, okay, aber und wir singen viel zu viel. Wenn ich dran denke, jemand kam zu mir und sagte, ja, bei Ihnen wird immer meistens halbe Stunde gesungen. Weißt du, viele Leute sind nur gewöhnt, man kommt rein, drei Strophen, und dann wird, kommt die Predigt und dann nach 20 Minuten ist alles vorbei und aus. Wir singen. Böse Menschen haben keine Lieder. Wir sind gute Menschen. Und wir singen und freuen und preisen Gott. Und also wir wollen nicht nur so schnell zum Gottesdienst übergehen und schnell nach Hause. Wir sollten uns für Gott Zeit nehmen. Und die meisten Leute nehmen sich für Gott heutzutage nicht mehr Zeit. Sie sind oberflächlich im Umgang mit Gott. Die singen nicht mehr. Ich habe Lieder, alte Lieder, noch im letzten Jahrhundert und geschweige denn vom vorletzten Jahrhundert mit 12 Strophen. Gott ist die Liebe. Ich kenne dieses Lied, Gott ist die Liebe, mit 12 Strophen. Weißt du, und 3 Strophen schon zu viel. Immer wieder, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich und so weiter. Dann kenne ich andere Lieder, lass die Herzen immer fröhlich. Wir wundern uns manchmal, warum die Menschen so leer sind. Schnell, 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 so oberflächlich. Man muss sich einsingen zuerst mal, die Stimme muss mitschwingen, mitfibrieren, das Herz muss mitmachen. Man braucht zuerst mal einen Öffner und dann dass die Dinge mitmachen. Wir sind so oberflächlich geworden mit Umgang miteinander, im Leben überall, kein Tiefgang. Wenn ich dann höre, Paulus predigte bis nach Mitternacht, so nonstop predigt, da sogar einer eingeschlafen ist und im Fensterbank runtergefallen ist. Heutzutage wird diese Predigten, wir wundern uns, warum die Gläubigen nicht wachsen. In 20 Minuten kannst du nicht schnell was aufnehmen. Genauso beim Essen, so Fast Food. Oberflächlich. Kein inneres Leben. Keine Zeit fürs innere Leben. Für das Geistliche muss man sich Zeit nehmen. Für Gott muss man sich Zeit nehmen. Für die Liebe muss man sich Zeit nehmen. Für den Frieden muss man sich Zeit nehmen. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Das, was man aus dem Ärmel schüttelt, ist ärmlich. Ganz einfach. Das, was man so schnell macht, gute Sachen haben ihre Zeit. Voll Gottes ist der Versuchung erlegen, immer wieder Toleranz und so oberflächlich. Ja, Hauptsache wir haben Frieden, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner zu finden. Auch ein Problem unserer Zeit, Toleranz. Wir können keinen Druck mehr ertragen, keine Spannungen mehr ertragen. Wir können gar nicht mehr über Probleme sprechen. Deshalb haben wir so viele Probleme, weil wir darüber gar nicht mehr reden dürfen und können. Wenn die angesprochen werden, dann platzen wir schon und regen uns auf. Wo kannst du noch Probleme ansprechen? Die Kirche, die Gemeinde, die Kinder Gottes, die haben sich der Welt angepasst. Alles so weltlich schnell. In 20 Minuten ist alles vorbei. Aber sich Zeit nehmen für das Große. Viele haben nur noch die Form einer Gottseligkeit, steht in der Bibel einmal. Wir werden nachher die Stelle lesen. Aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Eine Form einer Gottseligkeit. Weißt du, da wird so viel Theater gespielt. Es gibt Gemeinden, die haben schon Schmusestunden eingeführt, dass man sich schmust und sich Liebkost. Brüder und Schwestern, die sollen sich im Arm nehmen und schmusen. Verstehst du, und Schmusestunden. Und amüsiert sich dabei. Also, weil die Menschen spüren, wir brauchen Liebe, wir brauchen Verständnis, wir brauchen einander. Aber dann dieses Künstliche. Und das ist das Oberfläche, das Künstliche, das Gemachte, das nicht aus dem Herzen herauskommt. Und alles, was nicht vom Herzen kommt, geht auch nicht zu Herzen. So, viele machen nur einfach mit, weil es in ist und fragen gar nicht, warum wir das machen, was wir machen. Oder man will nicht altmodisch sein oder rückständig oder negativ auffallen. Deshalb machen viele manche Dummheiten mit, ohne zu verstehen. Und sie prüften, ob es sich so verhält. Viele machen vieles nur aus Anstand. Weihnachten geht man nur aus Anstand zur Kirche, weil man sonst als gottlos bezeichnet wird. Und wofür zahle ich meine Kirchensteuer? Weil sich so gehört, weil es Tradition bei uns in der Familie so ist, zum Krippenspiel zu gehen. Aber das Herz ist nicht dabei. Man ist ganz woanders und dann sitzt man in der Kirche und oberflächlich. Also ich weiß von mir selber, ich brauche von niemand anders dieses Wissen. Man sitzt in der Gemeinde und in der Kirche, wenn man nicht dabei ist, man verkauft Autos, repariert Autos, baut Häuser oder was weiß ich. Man ist nicht dabei. Und das ist eine Tragödie, oberflächlich. Der westliche Mensch ist so oberflächlich, der rennt und hetzt und macht und tut. in Amerika bei den Indianern, da hat ein Missionar eine Gruppe von Indianern angeheuert als Träger und getrieben, wir müssen heute noch vor dem Sonnenuntergang dort und dort ankommen. Und hat gehetzt und plötzlich mitten auf der Strecke bleiben unsere, seine Indianer sitzen, die Träger, die Lastenträger, und gehen keinen Schritt mehr weiter. Und er sagt, auf, Brüder, wir müssen weiter. Dann sagt, nein, wir können nicht. Weißer Mann, du hast uns so gehetzt und so getrieben, unser Körper sind so weit gerannt und sind bis hierher gekommen, aber die Seele ist nicht mitgekommen. Und wir müssen warten, bis die Seele nachkommt. Und wir müssen eigentlich, und das ist so das große Problem der westlichen Welt und der westlichen Gesellschaft, wir haben verlernt zu meditieren, zu hören auf die innere Stimme und warten, bis die Seele nachkommt, oberflächlich, vor lauter Hektik, vor lauter Stress. Und dann wundern wir uns, wenn wir ausgebrannt und leer sind, die Seele ist nicht mitgekommen. Und die Frage ist, kommt deine Seele mit in der Andacht? Kommt deine Seele mit, wenn du hier in den Gottesdienst kommst? Oder bleibt sie zu Hause? Dein Geist? Wie sieht es mit deinem Inneren aus? Dein Körper ist da, aber ist auch deine Seele heute Abend hier? Wir hören so viel. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein. Das ist noch viel mehr als nur die Tat. So, das Wort Gottes muss in uns wirken. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Was macht das Wort Gottes in deinem Herzen? Die übrige Zeit? Du hast heute vielleicht die Predigt gehört und hast vielleicht vergessen. Glücklicherweise, wir haben CD-Player und wir haben Internet, du kannst es noch nachhören. Aber eigentlich ist es alles Unsinn. Du solltest in deinem Herzen behalten, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir gesprochen. Und dann das Wort Gottes in einem guten, feinen Herzen bewahren. Abwägen, was kann ich gebrauchen, was nicht, prüfet alles und das Gute behaltet. Vieles wird aus Anstand nur gemacht. Hauptsache die Fassade stimmt, aber das ganze Bau, die ganzen Wände, das ganze Gestell und Gerüst kann morsch sein, das ist alles egal. Wir haben etwas seit der Französischen Revolution. Die Französische Revolution war ein Verhängnis für die Zivilisation insgesamt. Seit der Französischen Revolution wurde Religion ins Private verdrängt, bestimmt nicht mehr den Alltag. Und immer mehr versucht man heutzutage immer wieder, Religion ist eine Privatsache, jeder wird nach seiner Fassung selig. Nein, ist es nicht so. Religion ist nicht Privatsache, Religion gehört in den Alltag, da wo du lebst, wo du kämpfst, wo du leidest, da wo du ja, dich behaupten und bewähren musst. Oberflächlichkeit in Glaubenssachen ist sehr gefährlich, ja sogar tödlich, auf Privatleben zu begrenzen, nur irgendwo zu Hause im Geheimen. Nein, das wahre Leben durchdringt alle Teile unserer Existenz. So viele Menschen sind geistlich desinformiert, geistige und geistliche Analphabeten. Sie wissen in den fundamentalsten Fragen keine richtige Antwort, weil sie nicht sich damit beschäftigen. Sie hören, der Pastor hat gesagt, unser Prediger sagt, wir sind nicht besser wie die Katholiken früher im Mittelalter. Der Priester, der wird schon dafür sorgen, dass wir in den Himmel kommen. Und dann haben sie ausgesorgt und wachen dann schrecklich auf. Und das ist Hexerei, wenn du jemand anders erlaubst, für dich zu sorgen, für dein Heil. Du musst dein Heil, dein Schicksal, dein Leben selbst in die Hand nehmen und selbst dein Leben gestalten und managen. Vieles ist bei den modernen Menschen nur noch Formalismus, Oberflächlichkeit, unentschieden, unentschlossen. Ja, das sollen die machen, das ist so ihre Sekte, das ist so, die sollen kämpfen. Aber was ist mit dir? Jeder Einzelne ist herausgefordert, muss um die Gewissheit ringen, muss verstehen. Und du kannst nur das glauben, was du verstehst, was in deinen Kopf, in dein Herz, in deine Seele eingedrungen ist. Und solange das nicht ist, ist alles nur oberflächlich. Äußerlich können wir alles so schön sauber halten und perfekt und vollkommen. Viele wissen nicht, ob sie für oder gegen etwas sein sollen, ob sie so oder so dran sind. Und guck mal, bist du gerettet? Du bist in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einer Gruppe, in einem Bibelkreis, bist du gerettet? In einer Zeltmission in Süddeutschland hat der Heilige Geist mir während der Predigt gesagt, schließt bitte alle Ausgänge. Und ich stehe an der Tür und ich verabschiede die Leute. Und jeden Einzelnen frage ich, sind sie wiedergeboren? Einschließlich den Pastor der Gemeinde dort. Und ich frage alle, sind sie wiedergeboren? Und Gott wusste, warum ich das tun muss. Dann erwische ich eine Dame, eine feine Dame. Und ich grüße sie und sage, Entschuldigung, sind sie wiedergeboren? Und habe jeden Einzelnen so gefragt, sind sie wiedergeboren? Dann sagt sie, ja, ich singe im Chor. Hab ich gesagt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie im Chor singen. Sind sie wiedergeboren? Ich bin getauft. Nein, ich habe sie nicht gefragt, ob sie getauft sind. Sind sie wiedergeboren? Ich zahle meine Mitgliedsbeiträge für die Gemeinde. Ich habe gesagt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie Mitgliedsbeiträge für die Gemeinde zahlen. Sind sie wiedergeboren? Und dann hat sie mir alles, ich bin in einem christlichen Haus geboren. Also sie hat mir alles erzählt, von Kind auf fromm. Aber sie konnte mir nicht sagen, ob sie wiedergeboren ist. Dann sagt sie, sie sind der Erste, der mich fragt, sind sie wiedergeboren? Stell mal vor, du weißt nicht einmal, ob du wiedergeboren bist. Gehst aber Jahre und die Dame war so 35, 40 Jahre alt. Und du rennst in der Gemeinde, erziehst deine Familie und so weiter und weißt nicht, ob du wiedergeboren bist. Bist du wiedergeboren? Diese Frage solltest du selber stellen. Und die musst du selber beantworten. Denn die Jünger nach Pfingst, nachdem der Heilige Geist kam, gaben mit großer Gewissheit Zeugnis von Gott, von Jesus, von den wunderbaren Taten Gottes. Sie waren überzeugt. Und nur das, was drin ist, das, was der Geist Gottes lebendig gemacht hat, das gibt Gewissheit. Und es lässt dich stehen, da kann dich nichts erschüttern. Das ist auf Felsen bauen, sein Haus. Und alles andere ist nur auf Sand bauen, so auf Religion, Mitgliedsbeiträge, Taufe, Konfirmation und Kommunion und der ganze fromme Sache, die mag gut und richtig sein, aber das ist kein Ersatz für Wiedergeboren. Sogar zum Nikodemus, diesem Theologen, muss Jesus sagen, Nikodemus, es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde, anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Deine ganzen Gesetze, die kannst du auf den Mond schießen. Deine ganze Religiosität kannst du vergessen, es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde. Du siehst also, dieser Nikodemus, sogar Mitglied des Hohen Rates, ein Geistlicher und so weiter, und ist nicht, weiß nicht und sagt, was ist das? Muss ich wieder in den Mutterschoß gehen? Was ist Wiedergeburt? Lies mal Johannes 3, dort steht mehr darüber. Also ein modernes Endzeitzeichen ist Schein der Gottseligkeit. Einfach mitlaufen. Und so viele Menschen laufen mit den Gemeinden, mit den Kirchen, mit den Pastoren. Da gibt es so ganze Schwärme, von die den Evangelisten nachreisen. Der Evangelist XY muss hierher kommen. Und dann ist der ganze Schweif, die kommen sogar von Zürich und die kommen von Wien und die kommen von überall hierher. Die rennen Menschen nach und die suchen Gesundheit oder Befreiung und werden nicht frei, weil sie an der verkehrten Stelle suchen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, in den letzten Tagen werden die Menschen, und das sagt die Bibel ausdrücklich, in den letzten Tagen werden die Menschen eine Form der Frömmigkeit haben. Eine Form der Frömmigkeit, sakral, feierlich, geschwollen, aber es wird eine kraftlose Frömmigkeit sein. Eine Frömmigkeit ohne Resultate, das bewegt nichts, das bewirkt nichts. Es folgen keine Taten, es gibt keine Veränderung. Es wird eine nichtssagende Frömmigkeit sein. Sie werden eine Form der Frömmigkeit haben, eine unbrauchbare Frömmigkeit eigentlich. Die kannst du auch gleich vergessen. Weißt du, wenn der Glaube mir nichts bringt und nichts bewirkt und nichts verändert, vergesse ich den Glauben. Dann bin ich lieber Atheist und glaube gar nichts. Dann habe ich noch was davon, wenigstens. Und wenigstens noch habe ich mir die Mühe und den Ärger des Stresses gespart. Und deshalb die Form einer Gottseligkeit. Die meditieren und denken darüber nach und da kommt dabei nichts raus, außer Spesen. Eine unbrauchbare Form der Frömmigkeit. Nichts bringende Form, eine nichts bezweckende, eine nichts verändernde Form der Frömmigkeit. Verstehst du, gehst in den Gottesdienst 20 Jahre und wenn du dann die Bilanz ziehst und wir sollten ab und zu mal Bilanz ziehen, was ist dabei rausgekommen? Aus dem ganzen religiösen Getue, aus den ganzen Aktivitäten, was ist dabei rausgekommen? Bei dir, bei mir, bei uns persönlich, bist du geistlich gewachsen? Bringst du etwas auf die Waage oder muss der liebe Gott auch bei dir sagen, wie beim Belsatzer, gewogen und so leicht erfunden, nur noch Federn? Nur noch Stroh. In 2. Timotheus 3, Vers 7 lesen wir weiter. Aber, und da heißt es, sie lernen, sie studieren, sie büffeln, sie gehen von Bibelkurs zu Bibelkurs, von Bibelseminar zu Bibelseminar und sie schleichen sich in den Häusern von Hauskreis zu Hauskreis, Gebetsstunde zu Gebetsstunde. Aber sie kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Also, ein Endzeitzeichen, passiert nichts. Also, sie haben einen Schein, eine Form, eine Frömmigkeit. Leute schreiben mich und fragen, ja, ich suche einen Hauskreis und so weiter. Weißt du, die sollen zuerst mal Gott suchen und nicht einen Hauskreis und nicht nur einen Gebetskreis und nicht nur eine Gemeinde, die sollen Gott zuerst mal suchen. Und wenn sie Gott gefunden haben, dann ergibt sich das eine und das andere. Sie besuchen Sitzungen, Konferenzen, Tagungen, Gottesdienste und keinen Durchblick, keine Motivation. Also ich bin enttäuscht über Christen. Wenn ich so Christen anschaue, ich bin schon 20 Jahre hier in Berlin, ich habe viele Christen gesehen, die sehe ich immer wieder und ab und zu mal wieder und so weiter. Und wenn ich sie angucke, sie sind nie gewachsen. Nie gewachsen. Sie bleiben immer auf dem gleichen Stand. Sie entwickeln sich nicht weiter. Ich bin manchmal schockiert. Die haben fast alle Gemeinden in Berlin durchgemacht. Es gibt keine Gemeinde mehr, die sie nicht durchgemacht hätten. Und von überall mehr versaut und noch mehr versaut und noch mehr verdorben, anstatt verbessert. Und je mehr du Gott aus der Schule läufst, desto verwirrter und verunsicherter bist du. Du kannst nur wachsen, wenn du an einer Stelle konstant und kontinuierlich stehst und durchhältst und Prüfungen bestehst und Stress bestehst und Krankheiten, Kinderkrankheiten durchmachst. Aber sobald eine Kinderkrankheit kommt, lässt du dich gleich impfen. Weißt du, dann kriegst du die Krankheit nie mehr wieder. Aber Gott will durch Kinderkrankheiten dich stark machen und wir brauchen Kinderkrankheiten. Der Glaube muss Kinderkrankheiten durchmachen. Also, Oberflächlichkeit ist eine Tragödie heutzutage. Viele bauen und arbeiten und werkeln und mühen sich ab und suchen die Berufung und suchen die Salbung, aber da kommt nichts dabei raus. Was oberflächlich ist, weil es keine Substanz hat. Sie graben und graben und graben und sie stoßen nie auf Wasser. Ist alles nur Strohdreschen. Der Glaube bleibt ohne Werke. Der Segen bleibt aus. Und in Lukas 18, Vers 8 sagt Jesus, meinst du, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er noch Glauben finden wird? Er wird so viel Religion finden. Sogar der Antichrist wird da sein und regieren und sich behaupten und so weiter. Und Zeichen und Wunder wirken, der wird mehr tun können als manche Fromme, Zeichen und Wunder sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, aber er wird keinen Glauben finden. Ein modernes Endzeitzeichen ist, und ich mache die ganze Woche mit diesen modernen Endzeitzeichen, ist die Glaubenslosigkeit. Ich kann nicht glauben. Weißt du, ich kann für andere beten, aber für mich, ich kann nicht glauben. Ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht. Echter Glaube ist zuerst mal für sich persönlich. Echtes Bekenntnis ist das, was aus dem Herzen kommt. Es ist viel Religion, aber das Echte kommt aus dem Herzen. Nicht wie laut du betest oder wie intensiv du betest oder wie viel du betest. Nein, mach das Herz mit. Kommt die Seele mit. Oder ist die Seele irgendwo auf der Strecke liegen geblieben? Echter Glaube ist, wenn du es mit deinem Leben unterschreiben kannst. Wenn du dafür sterben könntest. Aber wie viele Menschen können für ihren Glauben sterben? Für die Erfahrung, für die Erkenntnis. Und wir werden früher oder später herausgefordert. Und wir werden herausgefordert auch im Alltag, wenn wir ehrlich sind. Ja, und du, was ist mit dir? Wie sieht es bei dir aus, mit deinem Glauben? Es müssen Taten folgen. Es gibt also sehr viele Menschen, die äußerlich alles schön sauber halten, perfekt. Und Jesus sagt, die Pharisäer, weh ihr Pharisäer. Und wir haben in der christlichen und religiösen Lagern so viele Pharisäer. Äußerlich wird die Schüssel rein gehalten, aber innen drin unflat. Innen drin wird nicht aufgeräumt. Die Gräber werden sauber gepflegt und immer wieder frische Blumen drauf oder ein Steinchen wieder drauf. Es wird alles gehegt und gepflegt, aber innen drin voller Totengebein und Ungeziefer und Geschmeiß. Die Frage ist, wie sieht es innen aus und nicht, wie es draußen aussieht. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Denk drüber nach. Mit deinem Alltag, in deinem Leben. Und Jesus sagt, wenn das Menschensohn wiederkommt, ich gehe nur auf das, was das Evangelium sagt. Und Evangelium ist gute Nachricht. Das ist vielleicht schockiert mal im ersten Augenblick. Aber er sagt, an jenem Tage, Matthäus 25, an jenem Tage werden viele Menschen kommen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder veranlasst und so weiter? Und du kennst uns nicht? Und es gehört schon etwas dazu, Teufel auszutreiben, Kranke zu heilen, zu weissagen, aber das ist alles nur Theorie. Nur Worte machen, nur Tamtam, nur aufgebauscht Weißt du, wenn ich so Evangelisten, in aller Liebe, ich mag Evangelisten und ich liebe die Evangelisten, aber dann erzählen sie, wie viel Krankenheilung und welche Massenaufläufe es ist. Es ist kein großes Kunststück, Massenauflauf zusammenzubringen und Massen zusammenzutrommeln. Aber weißt du, was, worauf es ankommt? Der Einzelne. Wie sieht es bei dem Einzelnen? Was kommt unterm Strich bei dir raus, bei mir, bei uns? Wir sind so oberflächlich, riesige Veranstaltung. In einer riesigen Veranstaltung kannst du nichts bewirken. Da kannst du nur oberflächlich reden und predigen, kannst du Leute zum Altar bringen, das ist kein Kunststück. Wenn einer mal läuft, laufen alle. Aber der Einzelne, weißt du, wir können vor Masse stehen und vor Masse predigen, aber kannst du von Angesicht zu Angesicht mit jemand anders über Gott und Glauben reden? Der Einzelne. Das ist also... Wir sind gewohnt, nur noch oberflächlich von Fernsehen und Medien und Filmen und alles äußerlich, nur die Massen. Das ist alles ein Zeichen der Oberflächlichkeit. Gott will den Einzelnen. Und bei Gott wiegt ein Einzelner mehr wie eine ganze Masse. Ein Abraham mehr wie die ganze Welt damals. Echter Glaube ist Wandeln mit Gott. Und nicht Christus nachlaufen. Wandeln mit Gott. Christus nachlaufen, da heißt es, hier ist Christus und da ist Christus und dort ist Christus, da ist ein jetzt gesalbter Gottesdienst, jetzt kommt ein gesegneter Mann Gottes, jetzt haben wir ein Musikkonzert, weißt du, und dann nur nachlaufen, bestimmten Action, ist fehl am Platz, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, der hat ein prophetisches Wort, der hat ein apostolisches Wort, der hat ein priesterliches Wort, verstehst du, Menschen nachlaufen, wir sollen Christus nachlaufen, wir rufen die Menschen zu Jesus, das stimmt. Aber dann möchten wir die Menschen an Jesus binden. Und nicht an Pastor Matudis oder an irgendjemand. Nein, an Jesus möchte ich die Menschen binden. Diesem Erzhirten unseres Glaubens. Und nicht irgendwie Christus suchen, sondern Jesus nachfolgen. Weißt du, wenn du einmal Gott gefunden hast, dann suchst du Gott nicht mehr. Du lebst mit ihm, du kommunizierst mit ihm. Die Welt vergeht. Wer nur dem Vergänglichen nachläuft, den Sensationen, Augenlust oder wunderbares Gefühl, oh, wie Gänsehaut, ein warmer Strom rauf und runter. Wenn du nur Strömen und Gänsehaut nachläufst und irgendwelchen Pickelchen, vergiss es. Das ist alles vergänglich, das vergeht. Wer nur Weltliches sucht, wird Weltliches finden und Vergängliches finden. Wer nur Äußerliches sucht, wird Vergängliche finden nur äußerlich, weißt du, der Chor, wie der gesungen hat. Was nützt der beste Chor? Was nützen die besten Sänger? Was nützt die beste Musik? Was nützt die beste Atmosphäre? Es muss innerlich werden, die Sache. Und das Herz bleibt leer. Wunderbar haben die gesungen. Ach, da kannst du ins Theater gehen. Die singen noch schöner und professioneller. Und ein Konzert. Weißt du, was wir brauchen, ist das Wirkliche, das Ewige, das Bleibende und nicht nur Stroh und Stoppeln. Etwas, das vor der Schöpfung war und nach der Schöpfung bleiben wird. Alles Geschaffene vergeht, Freunde. Alles Geschaffene vergeht. Die geschaffene Welt, die sichtbare Welt, die fassbare Welt. Alles, was du mit den Sinnen wahrnehmen kannst, mit diesen fünf Sinnen, vergeht. Der Heilige Geist existierte vor Grundlegung der Welt. Deshalb ist es vom Geist geboren. Und nur das besteht und das bleibt, was vom Geist geboren ist, was vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, was vom Heiligen Geist erklärt worden ist, was du vom Heiligen Geist verstanden hast, was der Heilige Geist offenbart hat. Nur das bleibt bestehen. Und deshalb, manchmal kannst du in der Stille auf deinem Balkon oder wo auch immer, wenn du so vor dem Herrn stehst, kann Gott dir manchmal mehr zeigen, wie in manchem Gottesdienst, in mancher Kirche, in mancher Predigt. Wenn du Gott hörst und wir haben verlernt, auf Gott zu hören, wir sind oberflächlich, wunderbar. Ich sage, wenn du nach Hause gehst, dann frage ich, was hat er gesprochen? Wunderbar, es war wunderbar. Halleluja, es war wunderbar. Aber was konnte der Heilige Geist aufdecken? Maria bewegt diese Worte. Die Frau beschäftigt mich so. Der Heilige Geist macht bei Oberflächlichkeit nicht mit. Weißt du, je gesalbter, je geschwollener, je geschmierter die Sache ist und gebutterter die Sache ist und man muss immer so viel reinbuttern, der Heilige Geist macht billig und umsonst. Und so weiter. Wir müssen nur uns ausstrecken und er kommt. Er sucht, der Heilige Geist sucht was Bleibendes. Was kann ich hier ansetzen? Wo kann ich so ein Samenkörnchen reinlegen in der Seele des Menschen? Der Heilige Geist sucht einen anderen Stoff als nur Welt und Masse und Medien. Er sucht ein anderes Material, ein feuerfestes Material, an dem setzt er sich ran und fängt an zu bearbeiten und zu gestalten die Sache. Er sucht also das Wort Gottes in unserem Leben zu verwirklichen und umzusetzen. Und der Heilige Geist verbindet sich nur das, was aus der Ewigkeit kommt. Und was ist in deinem Leben aus der Ewigkeit? Denk drüber nach. Was hast du in deinem Leben vor Grundlegung der Welt, das, an dem der Heilige Geist so ein bisschen rumbasteln kann? Hier in diesem Gottesdienst heute Abend. Der Heilige Geist möchte Frucht in unserem Leben wirken. Und Frucht kommt nicht von selbst. Zuerst Wurzeln, dann der Stamm, dann die Krone und dann die Blüte. Und dann erst, nach einer Weile, die Frucht. Frucht steht als Letztes. Und es braucht seine Zeit, bis eine Frucht in unserem Leben entsteht. Und Menschen, die nur oberflächlich sind, die sind nur Bäume, die keine Frucht bringen. Und Gott hat uns einmal gesagt, in einem Gottesdienst in der Friedrichstraße noch, haltet euch nicht auf unter Bäume, die keine Frucht bringen. So Friedhofsbäume, die schön zu Zierde sind, schön grün, allzeit grün, immer so grün, aber sie bringen keine Frucht. Wenn Jesus kommt, er wird Frucht suchen, Glauben suchen. Das, was der Heilige Geist erweitern konnte, vertiefen konnte, vollenden konnte. Und eigentlich alles in unserem Leben ist auf Vollendung angelegt. Nicht nur, dass mal aufgerissen wird. Und das ist das Oberflächliche in unseren Tagen, es wird aufgerissen. So viel aufgerissen, am Schluss platzt du. Am Schluss gehst du ein. Du wirst verwirrt und verunsichert. Das hat er gesagt und das hat er gesagt und das will der Herr. Und das habe ich gehört und das habe ich im Buch gelesen. Weißt du, wir haben so ein Überangebot an geistlichen Dingen. Wir sind geistlich überfüttert und wir leiden bald an Herzinfarkt, geistlich gesprochen. Wir haben so viel Literatur, so viel CDs, so viel Kassetten, so viel Predigten. Lieber eine Predigt und die umsetzen. Lieber eine Andacht, lieber ein Bibelwort und das umsetzen. Aber weißt du, wir machen so ran, oh, jemand kam zu mir, ich habe Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe sie nicht. Dann habe ich ein Wort genommen von jemand anders und er sagte, weißt du, ich habe nicht Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Und mit den Bibelstellen und mit dem, was ich verstehe, das macht mir so zu schaffen. Und das, was du weißt, und du weißt genug. Weißt du, eigentlich sind wir eigentlich Experten, müssen Experten sein in dieser Welt, was geistlich und religiös, das Religiöse anbetrifft. So, der Heilige Geist will uns zu Praktikern machen, nicht nur zu Theoretikern. Und Theoretiker sind immer nur oberflächliche Menschen, die wissen viel, die können überall mitreden, die haben für alles ein Argument und eine Aussage. Wir sollen Fleiß setzen, heißt es in der Bibel, dass wir das Ziel erreichen und nicht leichtfertig sind. In der Bibel heißt es, jaget nach der Heiligung. Überleg einmal, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollen nachjagen, dass wir heiliger und besser und vollkommener und edler und reiner sind und Gott wohlgefälliger. Sie haben den Schein der Gottseligkeit oder eine Form der Frömmigkeit, aber die Kraft fehlt. Und nur, was mit dem Herzen erreicht worden ist, das ist, was unterm Strich bleibt. Und dann heißt es, und jage dem Frieden nach, in dem gleichen Vers, wo man der Heiligung nachjagen sollte, da heißt es, und jage dem Frieden gegen jedermann. Das heißt also nicht nur, dass du jetzt Frieden mit deinem Nachbar hast, sondern hast du Frieden mit dir selber. Und jaget nach der Heiligung und dem Frieden gegen jedermann. Und dieses Jedermann, das bist du vielleicht jetzt mal im Augenblick. Hast du Frieden mit dir selbst oder bist du so im Spannungsfeld, zerrissen, unzufrieden? Dir fehlt diese innere Ruhe, die Seele, es kommt nicht mehr mit. Die meisten Leute haben Probleme mit dem inneren Frieden. Die treffen Entscheidungen, tun Dinge nur so oberflächlich, weil sie nicht Nein sagen konnten und wollten und lassen sich auf Abenteuer und Dinge ein und Dummheiten ein, nur um jemandem zu gefallen, aber sie haben nicht den inneren Frieden gehabt. Habt Frieden gegen jedermann? Hast du Frieden mit Gott? Kannst du sagen, Gott ist mit mir zufrieden? Ich gefalle Gott? Wir wissen ja von Jesus, die Stimme vom Himmel sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hat Gott an deinem Leben wohlgefallen? Hast du diesen Frieden? Gott, ich gefalle Gott. ich bin Gott recht, Gott liebt mich so und hat Spaß und Freude an mir. Lässt Gott dich und Gottes Geist dich in Ruhe. Hab Frieden gegen jedermann, das gehört auch Gott. Auch Gott gehört dazu. Lässt dein Gewissen dich in Ruhe, das ist auch ein Jedermann. Sei nicht, Gott hat mir eine Botschaft gegeben, an der arbeite ich, ich bin noch nicht fertig, aber wir haben diese Gebetsecke dort angefangen. Wer kommt, der darf dort sich sammeln und beten und Gott suchen, bevor wir Predigt hören, dass du innerlich eingestellt wirst auf Gott. Aber Gott hat mir eine Botschaft gegeben, die habe ich noch nicht fertig zum Predigen. Sei nicht oberflächlich im Haus Gottes. Sei nicht oberflächlich im Haus Gottes. Diese Botschaft, an der nage ich, an dem kaue ich noch, mit der bin ich noch nicht klar und fertig, weil da so viel ist und so komplex die Sache ist. Sei nicht oberflächlich im Hause Gottes. Was heißt das? Das Haus Gottes, das ist dein Körper. Euer Leib soll ein Tempel Gottes sein. Das ist nur eine Sache, wo ich jetzt nur ein bisschen rangehe. Dein Körper sollte ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Machst du dir was vor? Spielst du dir was vor? Ich bin perfekt. Ich gefalle Gott so. Und du weißt ganz genau in deinem Inneren, nein, 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 mein Freund. Wie sieht es bei dir innen drin aus in deiner Kammer? Nachts, wenn du schläfst, mit welchen Geistern beschäftigen sich mit dir oder du mit welchen Geistern? Wenn du nachts schläfst, habt Frieden gegen und mit jedermann. Wie sieht es bei dir drin aus? Zu Hause, auf deinem Bett. Welche Gedanken plagen und treiben dich rum? Welche Sorgen und Ängste? Was beschäftigt dein Inneres? Sei nicht oberflächlich. Weißt du, es ist so einfach, Baldrian zu nehmen, Schlaftabletten zu nehmen oder irgendwie sich zu berauschen, um dann sein Problem zu vergessen. Gott arbeitet nachts an uns. Aus welchen Quellen schöpfst du, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Ist das wirklich in unserem Leben so der Fall? Sei nicht leichtfertig. Deine Nacht ist wichtiger, als du denkst. Deine Nacht ist wichtiger, als du denkst. 8 Stunden schläfst du, 8 Stunden sollst du arbeiten, 8 Stunden hast du Freizeit vielleicht und so weiter. Und, aber diese 8 Stunden hat Gott gegeben. Er möchte nachts dir begegnen. Er möchte nachts mit dir arbeiten. Und alles Große hat Gott in der Bibel nachts den Menschen gegeben. Aber die Menschen sind so oberflächlich, gucken bis zum letzten Fernsehprogramm, schlafen vor dem Fernseher ein. Und dann wundern sich, wenn sie Horrorträume und Albträume haben. Sie schlucken jeden Dreck, konsumieren jeden Schaum und Abschaum. Und dann wundern sich, ach, ich habe keinen Frieden, keine Ruhe. Sei nicht so gleichgültig mit deiner Nachtruhe. Nimm eine kleine Geschichte aus der Bibel, Ananias und Sapphira, kannst nachlesen, Apostelgeschichte. Weißt du, wir machen uns was vor. Und wir machen dem Heiligen Geist was vor und Gott. Sei nicht oberflächlich im Haus Gottes, diese Botschaft. Aber das ist nicht ausgegoren, die ist nicht die Predigt, die ich jetzt halte. Aber später mal zu diesem Thema, wenn die Zeit reif sind, wenn du reif bist, das ist die Predigt auch zu hören. Ananias und Sapphira, sie wollen was sein, was sie nicht sind. Edle, reife, wunderbare Christen, die die Gemeinde lieben, die sich Gott hingeben. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, Ananias und Sapphira. Und die sitzen in allen Kirchen und Gemeinden, diese Ananias und Sapphira. Sie wollen die Ehre haben. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja, Bruder Petrus, ja. Sie wollen Anerkennung haben. Weißt du, wir möchten ausgezeichnet werden, wir möchten gelobt werden. Aber sind wir auch bereit, den Preis zu bezahlen? Und diese Überlegung, ihr Geld in die Gemeinde zu bringen, das haben sie nicht über Nacht da irgendwo mal getroffen. Nein, das haben sie wirklich überlegt. Wir bringen es. Wir bringen es. Das haben sie nicht aus dem Bauch so spontan gehandelt, nein. Reiflich haben sie überlegt. Denn Petrus fragt, habt ihr es wirklich so teuer verkauft? Achte auf diese Kleinigkeiten. Habt ihr es? Ja. Sapphira, ja, die haben miteinander, sind übereingekommen. Das ist ein großes Problem. Weißt du, wir haben bei uns selbst so viele Gedanken gemacht. Wir haben in der letzte Woche oder diese Tage von diesem ungerechten Richter gehabt, Lukas 18, da heißt es, er dachte bei sich selbst. Ich nehme nur diesen kleinen Satz raus. Er dachte bei sich selbst, dieser ungerechte Richter, die Frau könnte heute Nacht kommen und mir den Hals abdrehen. Er dachte bei sich selbst. Ananias und Sapphira, sie haben bei sich selbst gedacht. So wie dieser Richter. So viele werden nachts umgebracht und merken es nicht. Sie haben bei sich selbst gedacht. Wir bringen das in die Gemeinde. Wir geben es mit Gebet und Danksagung und Lob und Ehre und Halleluja und Hosianna und gelobt sei Jesus Christus. Und so kamen sie. Weißt du, nicht nur, dass sie Scheck ausgefüllt haben, sondern sie haben den ganzen Beutel zu den Füßen der Apostel hingelegt und gesagt, hier Petrus, sie haben bei sich selbst gedacht. Dieser Richter dachte nachts bei sich selbst. So viele werden, und ich habe vorhin von der Nacht gesprochen, so viele werden nachts rumgetrieben, gejagt, gestresst, hängen in der Luft, in ihren Träumen, da laufen sie und kommen nicht vom Fleck. Alles Albträume, Horrorträume. Da werden sie umgebracht, da hängen sie irgendwo zwischen Himmel und Erde. Nachts, er dachte bei sich selbst. Und je oberflächlicher der Mensch ist, desto mehr wird er gequält von Geistern, Gespenstern, schrecklichen Albträumen. Je oberflächlicher einer ist, manche träumen schon gar nicht mehr, ist eine andere Tragödie, ein anderes Kapitel. Viele können gar nicht mehr schlafen, ich kenne Leute, die sogar mit Licht einschlafen müssen. Diese unbewussten Ängste, die sie quälen und plagen, sie können nicht erklären. Alles Schlimme passiert nachts, liebe Freunde. Alles passiert nachts. Nachts, er dachte bei sich selbst, die kommt noch und bringt mich noch um. Schlechtes Gewissen. Oder ich tue nicht genug in dieser Sache. Ich bin nicht gerecht in dieser Sache. Oder ich entscheide nicht richtig in dieser Sache. Und nachts hat er sich beschäftigt, dieser Mann. Und weil er nachts nicht schlafen konnte. Ich denke nur an die Frau von Pontius Pilatus. Heute Nacht habe ich mit diesem Mann so zu schaffen gehabt. Hab mit diesem Heiligen nichts zu tun. Pilatus, hab mit diesem Mann nichts zu tun. Du siehst, nachts redet Gott, nachts klärt Gott uns auf, nachts warnt uns Gott. Gott redet zwei oder dreimal ganz besonders und zwar durch gravierende Träume, Träume, die sich wiederholen, sind ganz wichtige Träume, die darfst du nicht vergessen. Gott will was sagen. Aber die meisten Leute sind so oberflächlich, gehen gleich zur Routine über, vergessen wieder. Aber du solltest die Träume, die sich immer wieder wiederholen, die dich erschrecken, die dich quälen, dich beunruhigen, dich hetzen, die solltest du zu Herzen nehmen. Gott will dir was sagen. Die Predigt hörst du nicht, aber den Traum solltest du wenigstens beachten. Gott möchte sich offenbaren. Und Gott hat am Anfang der Offenbarungsgeschichte immer wieder durch Träume zu Menschen geredet. Ob jetzt Jakob war, die Himmelsleiter, was ist egal, was es war. Wir haben so viele Menschen, die durch Träume Gottes Offenbarungen bekommen haben, Frieden bekommen haben oder Unfrieden. Beides. Denk an den Nebukadnezar. Aber die meisten Menschen achten nicht auf das Reden Gottes in den stillen Stunden. Und immer wenn du stille wirst, fängt Gott an zu reden. Ich habe Angst. Er dachte bei sich selbst, sie kommt und bringt mich noch um. Weißt du, da hilft kein Medikament, um das zu verdrängen. So viele Leute verdrängen ihre Probleme und nachts auf ihrem Bett kommt alles raus. Denn Medikamente heilen deine Seele und deinen Geist nicht. Gegen Seele und Geist gibt es kein Medikament. Die Medikamente sind nur für den Körper da. Für die Seele brauchst du ein anderes Medikament. Mit Medikamenten kann man Geist und Seele nicht heilen. Vergiss es. Man kann dich beruhigen, beschwichtigen, dich lähmen, deinen Körper lähmen. Man kann dich von deinem Problem ablenken. Kannst Akupunktur machen oder dir auf den Finger schlagen und dann sind die Schmerzen von Zähne weg, auf den Finger konzentriert. Das ist alles nur Humbug. Der Glaube macht es, egal was es ist. Die Seele braucht ein anderes Medikament, als nur Probleme zu verdrängen. Und Medikamente sind Drogen, Rauschmittel, Zaubermittel, die nur auf den Körper ansprechen und nicht auf die Seele und nicht auf den Geist. Seele und Geist brauchen ein anderes Ansprechmittel, aus einer anderen Apotheke, und das ist aus der Apotheke Gottes. Da brauchst du das Medikament, aus der Apotheke Gottes. Und in der Endzeit werden die Menschen medikamentensüchtig sein, Und das fängt schon mit den Impfungen an. Man impft Krankheiten den Menschen ein. Die kriegen schon mit. Die meisten Impfstoffe, und du wirst erschreckt sein, jetzt, das kommt alles so nach und nach raus. Die meisten Impfstoffe werden von abgetriebenen Föten hergestellt, von toten, abgetriebenen Babys, kommen aus der Küche Satans eigentlich heraus. Verstehst du, Krankheiten werden, diese ganzen Impfstoffe. Und in der Bibel heißt es, die Zauberer werden das Reich Gottes nicht sehen. Und das, dort steht im Original, wo die Zauberer, Ehebrecher, Mörder und so weiter stehen, die nicht das Reich Gottes sehen werden, da steht auch diese Gruppe, also Zauberer, und das heißt Pharmazeika, also Pharmazeutika, Medizin, Medikamente, die nur auf den Körper ansprechen, aber nicht auf die Seele. Diese ganzen Zauberer, die verdrängen mit irgendwelchen Aufputschmitteln. Und das ist einfach weg von der Oberfläche, irgendwo weiter weg. Weg von dir, beschwichtigen dich, dich ablenken. Äußerlichkeiten bringen dir keinen Frieden. Auch alle Übungen nicht. In der Bibel heißt, die leibliche Übung ist wenig Nütze. Kannst meditieren, Yoga-Sitzungen veranstalten, so viel du willst, dich entspannen. Deine Seele braucht Heilung. Und dein Inneres. Und nicht nur Entspannung. Entspannung ist gut und ich bin für Entspannung. Und sehr nötig. Und manchmal braucht der Körper Medikamente, so Krücken, an denen man sich stützt, weil man jetzt gerade seinen Fuß oder Hand gebrochen hat. Du brauchst Hilfsmittel. So, der Körper braucht Hilfsmittel. Aber damit dann permanent zu leben, das ist verhängnisvoll und nicht im Willen Gottes. Alle Äußerlichkeiten, jede Ablenkung, alle Übungen sind wenig Nütze für Geist und Seele. Was nützt es einem Menschen, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das Innere, sei nicht oberflächlich. Und ich will dir einfach den Weg zeigen, weg von der ganzen Äußerlichkeit. Schau nicht auf das Äußere. Gott sieht nicht das Äußere, Gott sieht das Herz an. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Alles auf dieser Welt hat seinen Preis und auch die Gesundheit für Seele und Geist. Viele Menschen nehmen das geistliche Leben so auf die leichte Schulter. Ach, unser Herr kommt lange nicht. Oder ich denke nur an diese törichten Jungfrauen. Wozu ein zusätzliches Gefäß an Öl? Wozu den ganzen frommen Zirkus? Wozu hier nochmals eine Gebetsstunde? Wozu muss ich etwas früher kommen zum Beten? Wozu das alles? Du wirst rauskriegen, wenn die Krisen kommen, wenn du ein zusätzliches Gefäß an Öl, ein Reservekanister noch dabei hast, das wird sich rausstellen, dass brauchst du nachher, um das Ziel zu erreichen, für die letzte Etappe. Und die letzte Etappe, die kostet deine ganze Energie. Der Bräutigam verzog. Und wir wissen, was dabei passierte. Ananias und Sapphira, sie dachten, es ist genug. Es reicht, was wir jetzt dem lieben Gott geben. Es reicht. Es ist genug. Die Werke des Fleisches sind genug. Meine Anstrengung ist genug. Mein Einsatz ist genug. Es reicht für das geistliche Leben. Menschliche Anstrengungen reichen nicht aus für das Ewige. Denk nur an diese törichten Jungfrauen. Für das Ewige, für das Heil, für die Heilung reicht die menschliche Mühe nicht aus. Dieses Äußere. Wir brauchen die Huld und die Güte und das Erbarmen Gottes. Menschliche Therapien, Medikamenten, Massagen, äußere Behandlung, sogar Seelsorge reicht nicht aus, um uns wiederherzustellen. Wir brauchen die Berührung Gottes. Und das Innere muss von Gott erfüllt werden. Seele und Geist kann man nicht mit Skalpell heilen und behandeln. Auch nicht mit religiösem Stress. Wir haben eine Gemeinde in der Bibel. Und da heißt es, du tust, je länger, je mehr. Du wirst also voll Action und voller Aktion. Hast sogar den Namen, dass du lebst. Du siehst also äußerlich alles perfekt. Menschliche Taten reichen nicht aus. Der schöne Name reicht nicht aus. Gemeinde Gottes oder die Heiligen der letzten Tage reicht nicht aus. Weißt du, alle frommen Namen reichen nicht aus. Du hast den Namen, dass du lebst. Zum General von Fiebern, er war auf dem Ritt, ist im Gestrüpp hängen geblieben, vorletztes Jahrhundert. Und dann kommt er in seine Armee und sagt, ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Büblein und sagt, ja, ich bin ein Schneider. Und dann sagt er, kommst nachher auf mein Zimmer. Und dann sagt, kannst du dir das Jackett hier diesen Riss da ausbessern. Dann sagt der General: Entschuldigung, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und es gibt so viele Christen, die heißen so und so, aber sie sind es nicht. Sie wissen nicht einmal, was es ist. Ganz Müller heißen und warst noch nie in deinem Lebtag in einer Mühle. Du hast den Namen, dass du lebst. Gott sieht ihn hinter der Fassade, Oberflächlichkeit. Du hast den Namen, aber wie ist deine Innerlichkeit? Äußerlich alles perfekt, Etikett stimmt, aber was ist drin? Der Inhalt ist es, worauf es ankommt. Es reicht nicht nur, dass du betonst reine Lehre, gute Werke. Das Leben muss stimmen. Es darf nicht nur Papier sein oder nicht nur auf dem Papier sein. Es darf auch nicht nur Glaubensbekenntnis sein, nicht nur leere Worte und Phrasen. Es muss das Leben dahinter stecken. Nicht nur das äußerlich Friede ist alles wunderbar. Wenn ich solche Gurus angucke, weißt du, die stehen wie Heilige da und wie Mumien da und also die bewegen sich manchmal. Und solche Yogis, die meditieren da und weißt du, diese Äußerlichkeit ist nicht Friede, wie ist jetzt innen drin? Da kocht's voller Ärger, Groll und Bitterkeit. Was ist in unseren Herzen drin? Weißt du, nicht, was wir vorspielen. Wir können mit Make-up und Maske so viel zudecken. Gott schaut auch auf das Innere, nicht nur auf die Maske. Er schaut auf die Seele. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Bibel einmal. Ananias, hast du wirklich so teuer verkauft? Und weißt du, was das heißt? Ich glaube nicht, dass er was unterschlagen hat. Also ich glaube nicht, dass er Geld zurückbehalten hat. Es klingt so, wenn wir so oberflächlich lesen, da klingt es alles. Wir müssen auch, wenn wir Gottes Wort lesen und Gottes Wort studieren, gucken, was steht zwischen den Zeilen, was ist nicht gesagt. Also es steht in den Worten, aber was steht unter den Worten? Was für eine Botschaft bringt es rüber? Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, was das Problem beim Ananias war und Saphira? Sie haben sich äußerlich gelöst, das Geld in die Gemeinde gebracht, aber innerlich, ihr Herz war nicht dabei. Das ist meine Erkenntnis. Ihr Herz, sie haben, weißt du, wir geben, aber was machen die Apostel mit diesem Geld? Die bauen womöglich noch einen Tempel oder machen da eine Reise oder geben da ein großes Fest. Was machen sie mit unserem Vermögen? Und sie haben gegeben, aber nicht mit dem Herzen gegeben. Und genau das ist es. Wie handeln wir? Geben wir mit dem Herzen? Wie bringen wir den Zehnten ins Kornhaus Gottes? Weißt du, du gibst auch nicht den ganzen Zehnten. Und du gibst den Zehnten erst richtig, wenn du mit dem Herzen gibst. Nicht mit dem Verstand, mit dem Herzen. Gott schaut immer auf das Innere, auf das Herz. Weißt du, wir wollen in der Endzeit, als Endzeitmenschen, dass alles so billig ist, schnell ist und das Herz ist nicht dabei. Es darf nicht viel kosten, man darf nicht viel von uns verlangen. Es muss einfach zu bedienen sein, leicht zu erreichen sein. Man will mit wenig viel erreichen, das ist also dieser Trend des modernen Menschen. Und mit dem Verstand können wir alles, aber wie ist es mit dem Herzen? Wir können mit den Worten unheimlich viel, wir können den Himmel beschreiben, aber wir haben den Himmel nicht in uns. Unser Wandel ist nicht im Himmel. Wir leben nicht dort, wir leben ganz woanders. Dem Herzen, dem Unterbewusstsein, dem kannst du nichts vormachen. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Du kannst mir was vorlügen, du kannst allen Menschen was vorlügen, aber du kannst deinem Unterbewusstsein nicht vorlügen. Und deshalb heißt es, und Ananias gab den Geist auf. Der konnte es nicht vorlügen. Der konnte es nicht aushalten, diese Spannung. Er gab den Geist. Saphira gab den Geist auf. Und früher oder später gibst du den Geist auf. Du kannst nicht auf Dauer als Lügner, als Heuchler, als Doppelzüngiger leben. Es kann nicht aus einem Brunnen gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Also wir müssen uns für das eine entscheiden oder das andere. Und deshalb ist so wichtig, eine klare Entscheidung mit dem Herzen. Habt ihr es wirklich so teuer verkauft? Ja. Du siehst also, das kam raus, aber es war nicht echt. Es war nicht wahr. Es war vorgespielt. Und gerade, guck mal, Pfingstgemeinde, Urgemeinde, apostolische Gemeinde, da wird so vorgespielt. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Deinem Herzen kannst du nichts vormachen, Bruder, Schwester. Wir können mit den Worten vieles beschreiben, vorgeben, aber dem Herzen sagt ganz klar, nein, 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 du lügst. Es ist wertlos, wenn du nur mit der Zunge Gott dienst, steht im Wort Gottes einmal. Die Werke des Fleisches ist nichts, einer der Werke des Fleisches ist Zungendienst. Mit der Zunge, mit den Worten, da sind wir vollkommen, gewaltig, großartig. Aber erst, wenn das Innere stimmt. Und die Zunge ist nichts anderes als die Verlängerung des Herzens. Die Hände sind nichts anderes als die Verlängerung des Herzens. Wenn das Innere stimmt, stimmt auch das Äußere. Aber wenn das Innere nicht stimmt, bist du ein Heuchler. Alle wahren, echten, bleibenden Worte, ewige Worte, die bei Gott was zählen, die kommen alle von innen heraus. Du sagst es. Was sagst du? Der Friede kommt von innen. Die Freude, die Gesundheit, die Schönheit, die Kraft, die Liebe. Das alles kommt von innen. Der Glaube, die Selbstkontrolle kommt von innen. Wenn du hier innen deine Seele nicht im Griff hast, wenn deine Seele macht, was sie will, wenn deine Seele Gott nicht lobt und preist, lobe den Herrn, meine Seele, wenn deine Seele dir nicht gehorcht, was nützt es? Dann hast du keine Selbstkontrolle. Aber die Seele, die mit Gott lebt und mit Gott wandelt und auf Gott fixiert ist, die Seele hat Selbstkontrolle in sich im Griff. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, äußerlich mag das ein großer Betrag gewesen sein, aber innerlich war gar nichts. Wir haben den reichen Jüngling in der Bibel, auch so ein Typ. Der reiche Jüngling, der kommt zum Heiland und sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Weißt du, was er erwartet hat? Vielleicht sagt der Herr Jesus noch ein 11. Gebot. Oder 12. Aber dann sagt der Herr Jesus ganz was Einfaches. Junger Mann, verkaufe alles, was du hast. Und du siehst, er hing mit seinem Herzen an seinem Besitz. Und er konnte Jesus nicht nachfolgen. Wenn der Herr Jesus gesagt hätte, mach das und das, hätte er getan. Und er sagt, ich halte die Gebote von Jugend an. Das interessiert Gott nicht, dass du die Gebote, die Gesetze von Jugend an hältst, dass du nie bei Rot durchfährst und nie schneller als 50 fährst in der Ortschaft. Diese Gebote, dass du anständig, brav und lieb bist, das ist nicht alles. Gott will dein Herz sehen. Folgst du ihm mit dem Herzen? In der Bibel heißt es, wenn du, Jesus sagt das Größte, was ist das größte Gebot? Auch so ein Schlauer, der zu Jesus kam. Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben. Wie? Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinen ganzen Gemütskräften, aus allem, was in dir ist. Alles, was in dir ist, mit dem liebt man Gott. Alles, was in dir ist. Und dann deinen Nächsten erst wie sich selbst. Dann kannst du Humanist und Sozialist sein und sonst noch was. Erst wenn du zuerst mal Gott liebst, aus ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Kräften, die in dir sind. Die inneren Kräfte sind ganz wichtig für dein Leben. Die inneren Kräfte. Du bist perfekt äußerlich, aber dein Herz ist nicht dabei. Ist nicht ausgeräumt, nicht gelöst. Ananias, sein Herz war nicht gelöst von diesem Geld. Der wollte genau sehen, wo das Geld hinkommt, welchen Fluss das Geld nimmt, wie es wirkt. Sein Herz war nicht gelöst. Deshalb gab er den Geist auf. Deshalb kam der Geist nicht hin, wo es hinkommen wollte. Deshalb kam die Seele auch nicht hin, wo es hinkommen wollte. Gott sagt einmal, ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht zu einer heiligen Kirche. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Und dieses Fasten, auch dieses Fasten, weil so viele Leute denken, über das Fasten komme ich zu Gott. Du kommst über Fasten nicht zu Gott, vergiss es. Ein richtiges Fasten nach der Bibel ist es, loszulassen, die du gebunden hast. Auf die du mit dem Finger gezeigt hast, aufhören mit dem Finger zu zeigen, zu verdammen, zu verurteilen. Fasten ist total was anderes als nur sich zu enthalten von Speise und Trank und Sex oder sonst noch was. Fasten ist innere Enthaltsamkeit, innere Lösung, Loslösung von allem, was nicht göttlich ist und was zwischen dir und Gott steht und natürlich deinen Mitmenschen auch. Ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Hört auf zu plärren. Oder an die Gemeinde schreibt er, ihr seid lauwarm, Weißt du, was Lauwarm ist? Halbherzig. Halbherzig Gott dienen, halbherzig geben, Ananias und Sapphira, halbherzig helfen. Ja, ich helfe, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich muss dem Armen da über die Straße helfen. Aber weißt du, halbherzig, es ist nicht dein Element. Du bist nicht in deinem Element. Du bist erst richtig, wenn du in deinem Element bist. Wenn du Gott nur mit dem Verstand dienst, dienst du Gott gar nicht richtig. Oder nur aus irgendwelchen Motiven, also wenn ich das tue, kriege ich das und das, so du mir, so ich dir. Das sind auch falsche Motive. Es ist also berechnender Glaube. Es ist nicht von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Es ist nicht aus deinem Inneren, wenn du berechnest, also wenn ich jetzt 10 Euro gebe, kriege ich 100 Euro wieder zurück. Das ist ein berechnender Glaube. Wir sollten Gott dienen mit einem guten Herzen, gläubigen Herzen, hingegebenen Herzen, mit deinem ganzen Inneren. Alles, was in dir ist, lobe den Herrn. Schon schwer. Es war nicht alles, Ananias, was du gegeben hast. Und die Sache ist erst recht, wenn du mit dem Herzen gegeben hast. Lieber gibst du wenig, lieber gibst du nichts und du hast nichts. Aber die Witwe gab es mit dem Herzen, ihr Schärflein. Ihr Herz war dabei. Und deshalb sagt Jesus, sie hat mehr gegeben, wie alle anderen, die hier herumstehen. Gott sieht auf das Herz, wie gibst du, mit dem Herzen oder mit dem Verstand? Mit dem Gefühl? Weißt du, Gefühl ist nicht Herz. Ich fühle, weißt du, jetzt ist ein Aufruf für Mission. Wir sollen aufhören, nach Gefühl zu geben. Also der Pastor sowieso braucht jetzt sein Fahrgeld, damit er nach Amerika nicht zu Fuß laufen muss. Nach Gefühl. Nein, wenn du gibst, Liebesopfer gibst, es sollte wirklich vom Herzen kommen. Denn das erreicht erst die Menschen. Wenn du dienst, aus dem Herzen dienen. Warum tust du das? Nur dich zu profilieren? Nee. Die Sache ist erst echt, wenn es aus dem Herzen kommt. Nicht wie viel Stoff du da verwendest und wie großartig das Thema ist. Als Schüler irgendwo in der Schule habe ich gedacht, ich weiß Bescheid. Und habe einen Aufsatz geschrieben, ein Thema, das mir so irgendwie Spaß machte. Und schreib und dann gebe ich das Ding ab. Und ich habe so viel geschrieben. Dann haben wir verglichen, wie viel wir so geschrieben haben, der Einzelne. Und so weiter. Ich habe wirklich mehr geschrieben wie alle anderen. Und dann kriege ich das Heft zurück. Und alles durchgestrichen, rot, und drauf steht, Thema verfehlt. Verstehst? Du denkst, du machst das Richtige, du weißt genug Bescheid und dann Thema verfehlt. Und es ist eine Tragödie. Ich war in Boden zerstört. Thema verfehlt. Kannst noch so lieb sein, Thema verfehlt. Noch so gläubig sein, Thema verfehlt. Gehst in die Kirche und Thema verfehlt. Dienst Gott und Thema verfehlt. Josef und Maria und Jesus, sie gehen zum Gottesdienst und sie vergessen Jesus in Jerusalem. Thema verfehlt. Eigentlich sollten sie aufpassen auf den Herrn Jesus. Das Halbherzige ist unsere Tragödie, ihr lieben Freunde. Das Halbherzige, nicht von ganzem Herzen oder unser Steckenpferd, unsere Hobbys. Unser Hobbys ist nicht das Herz. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Gott will dein Herz haben. Gott will nicht, dass Statistik, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott geht es nicht um Zahlen, um die Menge, um die Masse. Er hat genug. Also Gott hat genug Lobsänger im Himmel, dass es auf dich und mich nicht ankommt. Da hat er eine Milliarde von Engeln, die macht es so und dann zwitschern sie schon wieder. Also Gott geht es nicht um Menge und Leute und gewaltig und große, hat er genug. Das ganze Universum wimmelt von den Stars und Superstars und Supernovas. Was Gott braucht, ist Menschen aus Fleisch und Blut, dich und mich, die ihn lieben, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüt und allem, was in ihnen ist. Zahlen sind immer teuflisch, passt immer gut auf. Die Dämonen arbeiten immer mit Zahlen. Unsere sind viele. Wie heißt du? Unsere sind viele. Die passen in 3000 Schweine rein. Unsere sind viele. Dämonen arbeiten immer mit Zahlenstatistik und mit Massen, mit Mehrheiten. Und da werden diese satanischen Lügen offenbar. Satan bauscht immer auf, wir sind viele. Ist das wirklich alles? Ja, Bruder, viele, mit Masse, mit großer Menge, mit einem großen Batzen Geld. Satan will uns immer beeindrucken oder Gott beeindrucken. Macht großen Lärm um nichts. Macht aus einer Mücke einen Elefanten. Und je hohler ein Gefäß ist, so einen leeren Topf, desto mehr Krach macht es. Und deshalb, je mehr ein Mensch Krach macht, je mehr eine Gemeinde Krach macht, je mehr die Christen Krach machen oder je mehr man über eine Sache Krach macht, desto hohler ist die Sache. Da steckt, ist nichts dahinter. Da ist nichts dahinter. Deshalb Hohlraum, der muss ausgefüllt werden mit Inhalt. Und wenn ein Gefäß voll ist, da hörst du nicht viel. Wenn ein Mensch voll Heiligen Geistes ist, da hörst du nicht viel. Du siehst viel. Du hast viel. Du bist viel. Wenn ein Gefäß voll ist. Je mehr drin ist, desto ruhiger ist die ganze Geschichte. Macht gar keinen großen Eindruck und Sensation, dass es irgendwie Lärm ist und sagt, guck mal, was der alles hat. Ich habe in Süddeutschland, der ist auch schon gestorben, der gute Mann, deshalb kann ich auch reden, als ich dann in Heilbronn in die Gemeinde kam, die Gemeinde war klein damals, als die ich übernahm, so ein paar Leutchen und so ein kleiner Mann und dann fängt er, lieber Gott, Mensch, ich bin fast in mir zusammengesunken. Und habe mich gesagt, lieber Gott. Habe gedacht, guck mal, der Mann ist so geistig. Hat meine Frau gesagt, guck mal, wie der beten kann. Aber als ich dann angeguckt habe, hat es vorne und hinten nicht gestimmt in seiner Ehe und überall. Und das war entsetzlich. Verstehst du? Also, aber lieber Gott. Und dann so beeindruckt. Weißt du, wenn du mit Gott in Ordnung bist, musst du niemanden beeindrucken. Dein Leben beeindruckt genug, wenn du mit Gott wandelst. Hast genug Spuren, was du hinterlässt. Segensspuren. Und Jesus hat nicht geschrien. Man wird seine Stimme nicht auf der Straße hören, hat der Prophet geweissagt. Also Jesus, er ging. Und überall, wo er begegnet hat, er Gutes getan, hat Spuren zurückgelassen, weil er voll von Gott war. Jesus hatte ein Innenleben. Unser Leben ist erst in Harmonie, im Einklang, wenn das Innere mit dem Äußeren übereinstimmt. Wenn es ausbalanciert ist. Wenn wir im Gleichschritt mit Gott gehen, wenn wir das göttliche Soll erfüllen, hier innen drin, wenn Gott zufriedengestellt wird in uns, wenn wir Gottes Wege gehen, uns an ihm festhalten, da kommt Inhalt rein. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Das Leben muss stimmen, nicht oberflächlich. Wir sehen zum Beispiel Maria Magdalena. Sie kommt zu Jesus, macht kein großes Aufheben, kniet sich hin, salbt seine Füße, nässt seine Füße zuerst mal mit ihren Tränen, trocknet mit ihrem Haar, salbt seine Füße, macht gar nicht großes Aufheben. Wenn du wüsstest, was das für eine Frau ist, das ist die größte Prostituierte hier in Jerusalem, so Strichmädchen, und wenn du wüsstest, wenn der ein Prophet ist und Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Du siehst, die Menschen beurteilen einen nach dem, was dein Beruf ist, was du machst, was du nicht machst. Der Zöllner. Aber wenn er ein Prophet ist und dann sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus beurteilt die Menschen ganz anders. Der Judas denkt nur an das Äußere, an das Geld, an die Salbe. Wenn wir das verkauft hätten, oh, wir hätten ein Altersheim bauen können oder Freizeitheim oder eine Bibelschule. Wenn du wüsstest, der Herr weiß es. Der Herr wusste, was die Menschen dachten, was in ihren Herzen vorgeht. Die Leute mit dem Notizzettel, die da immer so pinseln, er wusste ganz genau, was sie sich so dachten. Und er hat immer ihre Fragen beantwortet, weil er wusste, was im Menschen drin ist, was der Mensch denkt. Wir sollen Gott mit einem ungeteilten Herzen dienen. Und der hat ein gutes Werk an mir getan. Warum tust du das, was du tust? Frag mal dich selbst. Nur um gesehen zu werden? Nur um anerkannt zu werden? Suchst du Menschen oder nur Gott zu gefallen? Auf wem nimmst du Rücksicht, wenn du etwas tust? Ist eine ganz wichtige Frage. Auf wem nimmst du Rücksicht, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du dir vornimmst, das und das zu tun, das und das zu geben? Tust du nur etwas, um bei den Menschen beliebt zu sein, irgendwo dich einzuschmeicheln, etwas zu erreichen, aufzusteigen, dich zu profilieren? Warum tust du das? Frag dein Herz. Will das dein Inneres? Denk an Ananias und Sapphira, denn ich möchte nicht, dass du eines Tages deinen Geist aufgibst und nicht mehr aufwachst. Das passiert, das wird passieren. So viele fallen im Glauben ab, weil sie zuerst einfach, ja, zuerst einmal ist alles echt, aber dann fängt an, fremdes Feuer angewandt zu werden. Dann fangen die Menschen an, mit fremdem Feuer zu opfern, mit dem Fleisch. Ach, also ich muss doch nicht warten, bis die Sonne das entzündet, das Feuer von oben, das ist fremdes und göttliches Feuer. Ach, dann nehme ich meine Zündhölzer, zack, und schon erledigt schnell. Wir müssen ja Opfer, Gottesdienst geht weiter. Die Sache muss weitergehen. Auf Gott warten, bis Gott redet, bis das Feuer fällt, bis die Salbung kommt. Weißt du, die Salbung kannst du nicht aus dem Ärmel schütteln. Auf die Salbung muss man warten. Moses wartete 7 Tage vor der Stiftshütte. Er ist nicht weitergezogen. Kannst du auf Gott warten? Schon kompliziert. An unseren Herzen, da muss noch viel passieren. Wir sollen nicht nur mit unserer Zunge Gott dienen, denn da täuschen wir uns selbst, sondern das innere Leben muss mitmachen, die innere Sache. Gott muss in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und erst das innere Leben gibt in unserem Leben Lebensqualität. Erst das innere Leben. In Römer Kapitel 9, 29, es geht über die Juden. Zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich ein Jude ist, sondern wer innerlich ein Jude ist. Interessant. Es kommt nicht darauf an, dass man an seinem Körper beschnitten worden ist, sondern dass das Herz beschnitten wurde. Also nicht nur äußerliche Beschneidung, sondern innere Beschneidung muss passieren. Denn vor Gott zählt nicht die Beschneidung, die nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern die Beschneidung, die durch den Geist Gottes geschieht. Hat Gottes Geist dein Herz schon beschnitten? Was es auch immer heißt. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet an uns und die ganzen wilden Triebe, und du bist schon ein ganz großer Busch, da treibt es und sprießt es, und der Herr schneidet das Ding alles ab, was nichts ist, was keine Fruchtansätze sind. Der wahre Jude, heißt es in Römer Kapitel 2 weiter, der wahre Jude ist der, der nicht bei Menschen Anerkennung sucht, sondern bei Gott. Das ist der echte Jude, der echte Israelit, der bei Gott die Anerkennung sucht. Und in den Tagen Jesu gab es so viele Heuchler, die öffentlich an der Straße gebetet haben. Das machen alle diese großen Religionen, die versuchen immer öffentliche Gebete, die versuchen Eindruck zu schinden. Weißt du, es geht nicht, dass du Eindruck bei Menschen bewirkst, sondern Eindruck bei Gott. Auf das kommt es an. Und manche denken, wenn sie viele Worte machen und geschwollene Worte machen und Lateinisch und Griechisch und Hebräisch noch verwenden beim lieben Gott, dass er sie dann besonders erhört, anerkannt von Gott. Bei Gott geht es um die innere Veredelung deines Lebens, die innere Reife. Und Diamanten entstehen und Edelsteine entstehen unter Druck, starken kosmischen Druck, atmosphärischem Druck. Ein Diamant ist nichts anderes gewesen wie faules Holz vorher. Und aus diesem faulen Holz, unter diesem atmosphärischen Druck, entsteht dann so etwas Wertvolles wie Diamant. Wer kein Innenleben hat, der muss es künstlich erzeugen. Und wir machen alles künstlich. So Ersatz, Ersatzhonig, Ersatz das, Ersatz das, Ersatz das. Es hat den Schein der Frömmigkeit. Aber da ist keine Kraft da, keine Substanz, kein Leben. Wer kein Innenleben hat, der ist äußerlich vielleicht perfekt, aber innen drin, er ging traurig davon, der reiche Jüngling. Nikodemus, er ging davon, da ist nicht viel passiert. Und du weißt es nicht, wie man neu geboren wird, guter Mann. Oder ich denke hier, Ananias und Sapphira, sie gaben den Geist auf. Weißt du, die Maske mag noch so perfekt sein, aber wie sieht das Innenleben? Sind wir wirklich echt? Bist du echt? Bin ich echt? Sind wir echt? Unser inneres Leben reflektiert was wir innen drin sind, lebendig oder tot. Wenn Krankheit in uns drin ist, kommt auch Krankheit wieder raus. Wenn Schwäche drin ist, kommt Schwäche raus. Deshalb, wenn das Herz voll ist, das kommt aus dem Menschen raus. Also sei nicht zu oberflächlich, denk an dein Herz. Wenn du innen drin stolz bist, dann kommt nach außen der ganze Schwindel raus, früher oder später. Wenn du ärgerlich bist, kommt der Ärger raus. Epheser Kapitel 4, Vers 26 und 27. Immer, wenn wir uns ärgern, zornig sind, wütend sind, das kommt alles raus. Weißt du, du kannst vieles vormachen, aber deinem Körper kannst nichts vormachen, deine Seele kannst nichts vormachen, deinem Geist kannst nichts vormachen. Krebs, was ist Krebs? Und ich habe sehr viel mit Heilung zu tun und ich diene den Menschen mit an Heilung und versuche Heilung zu bringen. Vielen Leuten kann es nicht helfen, aber manchen kann man helfen und manchen haben wir schon geholfen. Verletzungen. Krebs entsteht durch eine Verletzung. Selbst wenn es nur ein Mückenstich ist. Jede Krebsart entsteht durch Verletzung. Welche Art auch immer, was es auch ist, durch Worte, geistige Verletzung. Geistliche Verletzung, Ablehnung irgendwo, abgelehnt von der Gemeinde, abgelehnt vom Mann oder Frau, abgelehnt. Damit fängt Krebsgeschwür an und man verinnerlicht es. Und man frisst innen drin ein und man wird zornig, man schreibt Briefe, man nachts kämpft man mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und eines Tages verlierst du die Schlacht und der Ärger siegt, dieser Groll siegt, die Bitterkeit siegt. Der Zorn siegt und der Arge siegt, der Teufel siegt. Und dann kommt dieses Geschwür zustande. Wenn dein Inneres beherrscht wird von Unversöhnlichkeit, musst dich nicht wundern, dass du nach kurz oder lang ein Geschwür bekommst. Ob es in der Brust oder Unterleib, bei Frauen geht es innerhalb kurzer Zeit, zwischen 9 Monate und 18 Monate, eine Ablehnung, ein Schockerlebnis, was, wenn es nicht verarbeitet wird, das schlägt sich nieder im Körper und der Körper ist immer der Leidtragende. Man kann, und das ist, was die Ärzte behandeln, was Medizin behandelt, immer nur die Symptome, aber nicht die Ursachen. Und deshalb sei nicht zu oberflächlich, geh auf die Ursache. Was ist die Ursache? Und ich, wenn ich in der Seelsorge bin, in der Heilung bin, dann frage ich immer, was war vor 6 Monaten, bevor die Krankheit dir bewusst wurde, bevor das ausbrach, 6 Monate, 18 Monate, davor länger brauchst du nicht zu gehen. Was ist da passiert? Bist du gekündigt worden? Oder irgendwo willst du was nicht hergeben, dann gibt es Verstopfung. Dann nützen dir die ganzen Abführmittel nicht. Wenn du habgierig bist und geizig bist und nicht hergeben willst, gibt es Verstopfung. Wenn du in deinem Beruf als Mann oder Frau, vorwiegend Mann, wenn du in deinem Beruf irgendwo Probleme hast, dann schlägst du es auf den Darm. Ich will nur sagen, der Körper ist der Leidtragende. Dickdarm oder Dünndarm, ist egal, hängt mit welcher Person, mit wem du da zu tun hast. Du kannst es so analysieren, aber wir behandeln immer die Symptome und nicht das Problem. Und ich möchte dich einladen, behandle das Problem und nicht die Symptome. Die Symptome, ich habe in Stuttgart einen Mann gehabt, einen Amerikaner, der hat sich Blinddarm rausschneiden lassen, der hat sich Mandeln rausschneiden lassen und immer wieder hat Probleme gehabt. Am Schluss habe ich gesagt, was willst du jetzt noch wegschneiden und rausschneiden lassen, damit du dein Problem bewältigst. Die Probleme bewältigst du nicht durch Äußerlichkeiten, sondern durch Innerlichkeit, indem du das Innere aufarbeitest. Der Tullian hat sich als Kirchenvater natürlich, der Tullian hat sich kastrieren lassen, weil er Sex unter Kontrolle haben wollte. Weißt du, du kannst dich kastrieren lassen und du wirst Sex nicht unter Kontrolle bekommen. Du kriegst andere Probleme dafür. Und so weiter. Es ist passiert im Kopf. Und unser Problem müssen im Kopf, im Geist, in der Seele gelöst werden und nicht durch Kastrieren. Denk drüber nach. Nicht äußerliche Behandlung, nicht Leibesübung, die es wenig nütze, innen drin. Und wenn es innen drin stimmt, stimmt es auch nach kurzer Zeit außen. Deshalb, wenn du dich verändern möchtest, verändere dich innen drin, in deinem Inneren. Deine Beleidigung und Krankheiten aufarbeiten, beteilige dich nicht an fremden oder eigenen Sünden, löse dich davon. Es ist so wichtig, dass du dich von eigenen Sünden löst, aber genauso auch von Sünden anderer Leute. Fremden Sünden werden nicht heilhaftig. Fremde Sünden, also du musst radikal gegen die Sünde vorgehen. Ich habe diese Tage gesagt, was Sünde ist. Es ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist, was dich auffrisst. Dieser Hader, diese Bitterkeit. Gott, warum gerade mich und mir? Warum gerade uns? Sünde macht dich zum Sklaven und Krüppel, verstümmelt dich. In 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10 heißt es, wer seine Sünde bekennt, Gott wird ihm vergeben. Und da heißt es, und er wird ihn reinigen von der Untugend, von den Auswirkungen der Sünde. Sünde bestimmt dein Innenleben. Und es ist ganz einfach die Rebellion gegen Gott. Ich mag nicht. Warum hast du uns rausgeführt in die Wüste? Warum haben wir kein Brot? Warum haben wir kein Wasser? Warum sind wir nicht gesund? Warum sind wir so arm? Warum sind wir so klein? Warum sind wir so schwach? Immer wieder dieses Harte. Anstatt dass du anfängst, Gott zu danken und Gott zu loben und Gott zu preisen, versuch's mal mit Danken. Dein Inneres wird umgestimmt, wenn du anfängst mit Danken. Und du wirst plötzlich merken, plötzlich wirst du ein sympathischer Mensch, wenn du Dankeschön sagst. Danke, Vater, du hast uns rausgeführt hier in der Wüste, es ist schön warm, hier haben wir nur viel Sand und Steine, aber du wirst uns durchbringen, auch hier in dieser Wüste. Fang an, Gott zu danken. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg aus dem Dilemma. Dein Äußeres, deine ganze Persönlichkeit wird durch Danken verändert. Und das ist der Ausdruck. Plötzlich schaust du auf Gott und nicht mehr auf die Probleme. Und das ist, was einen Menschen ausmacht in seinem Inneren. Auf was schaust du? Schaust du auf die Äußerlichkeiten? Ich habe keine Finger. Ich habe keine Hände. Ich habe das nicht, ich habe das nicht. Du schaust auf deine Begrenzung. Schau auf den unbegrenzten Gott. Oberflächliche Menschen, noch etwas ganz schnell, sind auch unordentliche Menschen. Ganz schnell, also alles unerledigt, da bleibt alles unerledigt. Wir haben in Süddeutschland, über uns wohnte ein Mann, der war mal früher gläubig, ist vom Glauben abgefallen und seine Frau. Und dann sind ihre Wege gegangen und ich liege im Liegestuhl und plötzlich kommt so ein geknülltes Blatt Papier runter. Ich fange auf, eine Rechnung, eine Mahnung, schon die dritte Mahnung. Also, und da hat sich angewohnt, ich habe mich immer wieder gewundert, warum das Papier, wir auf unserem Balkon immer Papiere landen, aber der hat alles zum Fenster rausgeschmissen. Ist auch eine Art und Lösung, wie man Probleme löst, zum Fenster raus. Aber die Probleme sind nicht gelöst. Weißt du, du kannst die Dinge zum Fenster in den Müll schmeißen oder sagen, im Briefkasten liegen lassen, den Hörer nicht abheben, die Probleme werden dabei nicht gelöst. Auf die muss man zugehen. Und zwar mit seinem ganzen Herzen. Viele oberflächliche Menschen sind Chaoten, geistige und geistliche Chaoten. Sie sind aus der Ordnung Gottes herausgebrochen. Das ist die Sünde, aus der Ordnung Gottes herausgebrochen. Sie haben keine Antwort für ihr Leben und suchen gar keine Antwort mehr richtig. Sie haben sich aufgegeben. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Wir alle, auch die Ungläubigen. Ist natürlich Nacht und Finsternis bei denen, da leuchtet nichts. Aber wir alle spiegeln die Herrlichkeit Gottes mehr oder weniger aus unserem Leben heraus und werden so in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Also wir reflektieren, wenn nichts da ist, wird nichts reflektiert, aber Gott scheint, die Sonne scheint, die Liebe Gottes ist da, die Güte Gottes ist da, die Barmherzigkeit Gottes ist da. Aber wenn wir unser Leben nicht polieren, auf Hochglanz bringen, reflektieren wir nichts. Und wir sind nur dazu da, um zu reflektieren. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Das muss nur Ja oder Nein sagen. Unser Inneres spiegelt und reflektiert und gibt das wieder. Was ist mit unserem Inneren? Wie sieht das aus? Und in Vers 17, dort im 2. Korinther, heißt es, der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Dort herrschen andere Zustände, wo der Geist des Herrn wirkt. Dort wird ein anderes Leben gelebt. Dort kannst du dich beherrschen. Dort hast du Freiheit zu tun und zu lassen, wo der Geist des Herrn ist. Und es kommt darauf an, was wir aus unserem Leben machen, wie wir unser Leben füllen. Mit was? Mit dem Geist Gottes? Oder bleiben wir hohl und machen viel Krach? Wes Geistes Kind bist du? Wer beherrscht dich? Der Glaube an den Herrn, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das ist kein Problem für ihn. Ich möchte Mut machen, werde voll vom Heiligen Geist. Wie so ein Luftballon oder Heißluftballon. Wie so ein Heißluftballon. Und je mehr Feuer, je mehr Pep, je mehr Dampf, je mehr Dynamik da ist, desto höher steigt dieser Luftballon. Werde voll Geistes und verlass diese Erde, heb ab. Und du kannst eine geistliche Bilderbuchkarriere machen, wenn du willst, wenn du es richtig machst. Voll Geistes werden. Dein Inneres füllen mit Innenleben, mit Dynamik, mit Elan, mit göttlichem Elan. Und du wirst merken, was da passiert. Wie macht man das? Wie mache ich eine Bilderbuchkarriere in Gott, mit Gott? Gut, dass du fragst. Ich möchte dir einfach sagen, lies Biografien von Leuten, die Überwinder waren, die Helden waren. Ich kann schon anfangen mit der Bibel. Die Bibel ist voller Heldengeschichten. Die Bibel ist ein Buch, das uns zur Überwinderkultur hinbringen möchte. Und das baut ein Denken auf. Sie haben unglaubliche Schwierigkeiten überwunden. Denk an der junge David. Denk an Esther. Denk an Ruth. Denk an diese Männer und Frauen, die etwas geleistet haben. Und dann lies auch in der Kirchengeschichte Georg Müller, Lilian Trescher, Bodel Schwing. Also ich könnte die Liste auffüllen. Besorg dir Biografien und lies sie und friss sie. Und das sagst du, und Gott, das, was du denen und bei denen tun kannst, das kannst du bei mir auch. Gott, du konntest da so einen Schwächling gebrauchen. Und die meisten, das Erstaunliche ist, die meisten waren alles Schwächlinge. Unwürdig. William Carey, der große China-Missionar, man hat ihn aus seiner Organisation ausgeschlossen. Hudson Taylor, man hat ihn ausgeschlossen von der Missionsgesellschaft, weil er den Chinesen, ein Chinese geworden ist, sich einen Zopf wachsen ließ und Knöpfe von hinten wieder weggemacht hat und nicht in Engländertracht ging, sondern in Chinesentracht ging und sich angefasst hat. Weißt du, William Carey, ein Schuster, der gerade so seinen Beruf fertig hat, aber der hat 18 Sprachen in Indien übersetzt, sogar die Sanskrit-Schriften übersetzt und in der Biologie, also Gartenbau, gewaltige Leistung gebracht. Und so ein Mann, den die anderen abgelehnt haben zuerst einmal. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, wirst du zuerst mal von deiner Gesellschaft abgelehnt. Aber Gott macht was draus. Und ich könnte also Listen aufzählen und deshalb, das ist so Heißluft. Das bringt dich nach oben. Wenn du natürlich nur so Kritikbücher liest, oder wie werde ich mit meiner Depression fertig? Vergiss es. Du musst was gegen die Depression bringen. Nicht nur die Symptome behandeln und die Symptome erkennen, sondern das, was dich zum Jubeln bringt. Mensch, mein Gott, du konntest die Esther, dieses kleine Mädchen dort in Babylon, du konntest sie zu einer Prinzessin machen. Und Herr, du machst aus mir auch einen Prinzen. Du kannst es, wenn du das aus dir kommst. Du konntest ein David, ein Habenichts, ein Nichtssein, so ein das achte Kind. Du kannst, wenn du aus dem achten Kind ein König machen kannst, kannst du vom ersten Kind, von mir, auch noch was machen. Herr Jesus. Und das heute, du wirst erstaunt sein, das bringt dich nach oben. Werdet voll Geistes. Und das ist, was dich ab, wo du abhebst. Und sei nicht oberflächlich, sondern der Inhalt. Ein Luftballon ist nichts anderes, wie so ein bisschen Segeltuchstoff. Das ist nichts. Aber da muss was rein. Da muss aufgepustet werden. Und da muss Feuer rein. Das Feuer des Heiligen Geistes, Heißluft. Kinder Gottes sollen so Heißluftballons sein und dann kommen sie angeschwebt. Dann gehen sie nach Hause angeschwebt. Die werden getragen von guten Mächten. Und du brauchst diese guten Mächten, die dich tragen. Heißluftballon. Lass uns aufstehen, lass uns Heißluftballons werden. Und lass uns Feuer, Gott will uns Feuer schenken. Halleluja. Und Gott will uns, dass wir abheben. Und Gott will, dass wir unser Ziel erreichen. Und Gott will, dass wir bei ihm ankommen. Und sorge dafür, über Dinge, die dich nach oben ziehen und nicht für Dinge, die dich nach unten ziehen. Die Oberflächlichkeit zieht nach unten. Je mehr Masse da ist, wie Blei und sowas, das zieht dich nach unten. Heißluft. Feuer Gottes. Lieber Heiland, Erhitze du unsere Gemüter, unsere Seelen. Herr, entzünde du das Feuer. Wir möchten nicht fremdes Feuer, sondern dein Feuer in unser Leben hineinbringen. Und wir einen Heißluftballon abheben und unseren Weg zu dir finden. Über alle Berge, über alle Täler, über alle Hügel, über alle Widerwärtigkeiten. Wir möchten den Weg zu dir finden. Und so ein Heißluftballon kümmert sich nicht, was da unten passiert, sondern ein Heißluftballon guckt nach den Winden Gottes, nach den Winden und nach der Führung von oben. Herr, und wir möchten jetzt von Feuer Gottes und von den Winden Gottes getragen werden. Segne diese Abendstunde und hilf, dass etwas hängen bleibt, dass die Predigt nicht nur wunderbar war, sondern dass die Predigt wirklich bleibend ist und Ewigkeitsfrucht bringt. Das ist meine Bitte und mein Anliegen heute Abend. Herr, gib Tiefgang unserem Leben. Gib Tiefgang unserem Leben, Herr. Und dass in unserem Leben etwas passiert, wenn wir nach Hause kommen. Dass wir irgendwo hinkommen, dass wir etwas erreichen durch die Kraft und die Liebe Gottes. Halleluja. Und du hast Gedanken des Friedens, des Heils und der Heilung mit einem jeden von uns. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, der da ist. Wir möchten heute Abend, bevor wir das Opfer, oder wenn wir das Opfer bringen, möchten wir ganz besonders auch für Menschen beten, die wieder auffahren möchten zum Herrn. Und die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und ich möchte, dass du heute Abend wieder neue Kraft bekommst, dass du wieder auffährst wie ein Adler und dann gleitest. Und wenn du einmal fliegst und einmal in der Gegenwart Gottes bist, dann lebt sich's leicht. Alles andere ist so anstrengend, alles andere ist so schwierig, alles andere ist so kompliziert. Heb ab, stoß dich ab und sag im Namen Gottes. Halleluja. Amen. Wir singen ein Lied.